Man muss ja viel investieren in ein Vor-Ort-Team. Und genauso viel muss man in ein Remote-Team investieren.
Recharge. Aufladen und neu durchstarten. Ein Podcast von Medienreaktor.
Hallo und herzlich willkommen bei Recharge, dem Podcast für alle Morgenmenschen. Hier sind Flo und Andi und wir sprechen mit unseren Gästen über die Themen, auf die es in Zukunft ankommen wird. Unser heutiger Gast arbeitet bei Rakuten und ist verantwortlich für die Kommunikation in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Wir sprechen mit ihm darüber, wie das überhaupt zwischen drei Zeitzonen geht, was die Herausforderungen dabei sind und was man über digitale Kommunikation lernen kann. Herzlich willkommen bei Recharge, Raphael Tierschmann.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein kann und nicht nur heute da sein kann, sondern ja auch in Zukunft ein bisschen öfter da sein werde. Das ist ja was wir vielleicht später noch mal kurz aufgreifen werden, warum ich ein häufigerer Gast nicht im Podcast, sondern bei euch bin. Aber ja, ist sehr schön, da zu sein.
Hi Raphael und hallo Flo auch. Grüße. Wir haben hier heute eine kleine Premiere. Wir sitzen nämlich tatsächlich zusammen und nehmen das Ganze in Präsenz auf. Das ist für uns tatsächlich was Neues. Ich freue mich total. Und ja, jetzt reden wir hier über digitale und Remote-Kommunikation und sitzen uns aber gegenüber in einem Raum. Wie fühlt sich das an für euch?
Also für mich persönlich fühlt sich's ganz ungewohnt an. Wir sind seit März letzten Jahres im Homeoffice. Das heißt, ich in meinem Schlafzimmer. Business Travel war auch nicht mehr möglich. Wir waren nicht mehr unterwegs, nicht mehr in Japan, nicht mehr in Europa. Für mich ist es neu, wieder im Büro zu sein. Für mich ist es neu, wieder unter Menschen zu sein. Aber es fühlt sich auch eigentlich richtig gut an.
Finde ich auch.
Ja, ich finde es auch mega, ja. Ja, ich finde es auch mega. Also es ist auch eine Premiere, also generell wieder im Büro zu sein. Aber auch der erste Podcast jetzt wieder zu dritt, also mit Andi und Gast. Ja. Und vor allem dann gleich mit dir als Gast, Raphael. Aber es ist... es ist halt eine ganz andere Situation, so zusammenzusitzen. Funktioniert remote auch ganz gut, wenn wir Podcasts aufnehmen, aber man hat schon einen ganz anderen Kontakt.
Genau. Ich glaube, so als Gespräch ist, also oder für das Gespräch ist es sehr wertvoll, wenn man sich gegenüber sitzt. Und ja, jetzt probieren wir das mal aus, würde ich sagen. Ja, stell dich doch mal ganz kurz vor. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gehört. Wer bist du? Was machst du?
Genau. Ein bisschen was haben wir schon gehört. Das heißt immer schön EMEA, Mittlerer Osten, Afrika, Europa. Da bin ich zuständig für die Kommunikation, und zwar für die externe sowohl als auch für die interne Kommunikation. Das beginnt bei ganz klassischer Medienarbeit mit Journalisten. Das geht bis hin zu Social Media, zu Owned Media und auch Mitarbeiterkommunikation. Und da vor allem auch mit so ein paar kleinen Rakuten-Spezialitäten, über die wir nachher, glaube ich, auch noch etwas ausführlicher sprechen können.
Für diejenigen Zuhörer, die jetzt Rakuten nicht kennen, was macht Rakuten und wie bist du zu Rakuten gekommen?
Also die Frage, was macht Rakuten, würde wahrscheinlich jeder auf der Welt anders beantworten, je nachdem, wo er ist. Denn die Services, die wir anbieten, sind überall auf der Welt verschieden. Es sind 70 an der Zahl. Wir sind ein, wenn man es allgemein sagen will, ein Internetkonzern, in der Zeit entstanden, in der auch Amazon, eBay und die anderen Großen entstanden sind. Alles bei uns ist digital. In Deutschland, denke ich, kennt man uns entweder von dem Rakuten-TV-Button auf fast allen Fernbedienungen mittlerweile. Wenn man einen Tolino E-Reader in der Hand hat, ist das Rakuten-Technologie dahinter. Wenn man Viber nutzt, einen der großen Messenger-Services, das sind auch wir. Und in Zukunft wird man uns auch für 5G-Technologie kennen, zumindest in Deutschland auch, denn wir bauen hier für 1&1 in den nächsten Jahren das 5G-Netz auf. Da sind wir mehr im Hintergrund. Als Marke nicht so präsent, aber das sind so ein paar Themen, die man zumindest in Deutschland mit uns in Verbindung bringt und bringen wird. Die Geschichte, wie ich zu Rakuten gekommen bin, ist eigentlich eine ganz charmante und eigentlich auch ganz erzählenswerte. Und zwar habe ich damals, als ich mein Diplom gemacht hatte, ich habe ein Germanistik-Diplom, mir gedacht, jetzt gönne ich mir und meinen Freunden mal eine Flasche Champagner, was man als Student nicht tut und auch danach nicht unbedingt wöchentlich macht. Bin los, geizig wie ich bin, bin ich sehr schnell im Internet gelandet, um da günstig eine Flasche zu erwerben und habe die in einem Online-Shop gekauft, Warenkorb gelegt, bestellt, alles super. Dann zufällig gemerkt, hey, dieser Shop hat ja ein Bamberger Impressum, wusste ich gar nicht, dass hier so ein Online-Shop ist, wo man so viele Sachen kaufen kann. Und da ein bisschen gestöbert, ein bisschen mich eingelesen, was ist das denn für eine Firma, was kann die denn? Und bin in der Job-Section gelandet und die haben prompt einen Public-Relations-Redakteur gesucht. Die Stelle war weit über dem, was ich an Erfahrung hatte, aber ich habe mir gedacht, hey, ich bewerbe mich einfach mal, was soll's. Und bin tatsächlich eingeladen worden, eine Woche später zum Bewerbungsgespräch, habe die Stelle nicht bekommen, weil einfach ein bisschen zu ambitioniert. Aber man hat mir eine Traineeship angeboten. Und dann habe ich, noch bevor ich dann mein Diplom in den Händen gehalten habe, schon mein Traineeship bei Rakuten unterschrieben. Das ist jetzt knapp 10 Jahre her. Und seitdem bin ich dabei.
Also öfters mal Champagner im Internet bestellen, dann kommt man auch zu einer neuen, zu einer neuen Arbeitsstelle. Super. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Jetzt hast du ja schon so ein bisschen berichtet. Das hört sich jetzt sehr spannend an. Steig doch da mal ein, was du da so machst.
Ja, das kann man, also je nachdem, ob man sich jetzt vorstellt, wie schaut physisch ein Arbeitsalltag aus oder was mache ich denn tatsächlich an dem Tag? Also physisch schaut der, egal ob Corona, Homeoffice oder woanders, relativ gleich aus, nämlich ich an einem Computer, ich in einem Zoom-Room, ich bei E-Mails, vor Corona ich ab und zu in Japan, ab und zu in London oder Barcelona auch. Also das ist so das physische Setup. Tatsächlich, wenn man die Inhalte anschaut, kann ich auch die Frage jeden Tag anders beantworten, weil die Themen immer anders sind. Mal ist es FC Barcelona, mal sind es Drohnen, mal ist es jetzt gerade viel 5G-Technologie. Also die Themen, mit denen ich arbeite, die Journalisten, mit denen ich arbeite und die Kanäle, mit denen ich arbeite, sind eigentlich immer anders. Vielleicht auch ein Grund, warum ich seit 10 Jahren dabei bin, weil der Job immer ein anderer ist.
Jetzt hast du ja eingangs schon gesagt, wenn man jetzt auf der Welt die Leute fragen würde, was Rakuten macht, würde jeder was anderes sagen. Das heißt, da steckt ja schon drin, ihr seid ein international aufgestelltes Unternehmen. Da würde ich mal interessieren, wie das so funktioniert. Also Rakuten ist ein japanisches Unternehmen. Du bist verantwortlich für die Kommunikation in Europa, sitzt aber in Deutschland. Und das Thema ist ja heute Kommunikation. Also wie sprecht ihr eigentlich miteinander, auf Englisch dann oder auf Japanisch oder wie macht ihr das?
Tatsächlich eine gute Frage und auch die größte Herausforderung für ein japanisches Unternehmen, in die Welt rauszugehen. Wie macht man das denn? Wir sind heute in über 190 Ländern, mit Offices wirklich auf der ganzen Welt. Wie kommt man da zusammen? Und tatsächlich ist Unternehmenssprache bei uns Englisch, was sehr selten ist für ein japanisches Unternehmen, auch als Vorzeigefall in Japan gerne verwendet wird, wie man eben so eine Firma internationalisieren kann über die Unternehmenssprache Englisch. Und damit ist es dann wirklich total einfach. Ich selber bin in einem Team mit Amerikanern, Australiern, Südafrikanern, Japanern. Wir sprechen halt alle immer Englisch. Thema gegessen. Für mich fühlt sich das total normal an. Ich glaube, für viele andere Firmen wäre es jetzt nicht besonders normal. Ich habe auch Germanistik studiert. Ich habe nicht Anglistik studiert. Ich habe ein bisschen Hintergrund in Englisch. Ich habe in London eine Zeit lang studiert. Aber auch für mich war das eine enorme Umstellung auf dieses Gesamtenglische. Aber damit, so einfach es klingt, das hat eigentlich jede Hürde beseitigt.
Und jetzt ist ja nicht nur die Sprache, sondern ihr lebt ja auch in anderen Zeitzonen.
Ja, und da habe ich das größte Glück, weil ich in der mittleren Zeitzone lebe. Also es ist normalerweise so, wir machen sozusagen Übergaben. Also wir haben vormittags und abends die Übergabeschichten zwischen Japan, Europa und Europa und USA. Damit sind wir eigentlich 24/7 verfügbar, ohne dass jeder von uns einzeln die ganze Zeit verfügbar sein muss. Das ist angenehm. Und wenn wir wirklich Meetings haben mit allen Leuten zusammen, sind die immer zu meiner Mittagszeit. Für die Kollegen in Japan ist es dann schon sehr, sehr spät. Für die Kollegen in den USA ist es sehr, sehr früh. Für mich ist es immer so kurz nach der Mittagspause. Das ist eigentlich ganz angenehm. Zusätzlich zu dem haben wir natürlich, setzen wir viel auf Messenger, viel auf digitale Dokumentation, Projektmanagement. Das sind so Sachen, da spielt dann eigentlich die Zeitzone keine große Rolle mehr.
Weil es asynchron ist.
Ganz genau. Einfach, weil man da live arbeiten kann, weil es eigentlich keine Rolle spielt, wann derjenige arbeitet. Alle Änderungen, Updates sowieso live übernommen werden und damit ist das ganz, ganz leicht. Es ist manchmal ein bisschen herausfordernd, wenn man aufwacht in der Früh. Und da wir natürlich Viber in der Unternehmensgruppe haben, nutzen wir intern viel Viber für Gespräche. Und man wacht halt mal so zu 500 Nachrichten auf. Da ist man dann erstmal zum Kaffee beschäftigt, so ein bisschen durchzufiltern. Was ist jetzt für mich relevant? Was kann ich einfach wirklich weiter scrollen? Klar, da kommt einfach viel zusammen. Wir sind weltweit über 20.000 Mitarbeiter. Da passiert halt viel, auch über Nacht mal. Aber das ist alles machbar.
Das heißt jetzt über Viber, das ist dann ein Messenger-Dienst, dann kriegst du dann Sprachnachrichten und die sind dann on demand und die hörst du dir dann an oder wie läuft das?
Nee, Sprachnachrichten, Gott sei Dank nicht, das wäre tatsächlich zu viel. Das sind ganz normale Textnachrichten. Ich würde sagen, 30% sind Sticker und Emojis. Wir sind ja doch noch ein japanisches Unternehmen, das ist völlig okay, wenn man einem CEO auf eine Frage in der Früh einfach mal einen Panda schickt, der Thumbs up macht und dazu zwinkert. Ist völlig akzeptabel, ganz normal, kriegt man genauso zurück.
Ja.
Und tatsächlich, ein Sticker spart manchmal 3 bis 4 Nachrichten.
Ja, das kennen wir alle, ja. Ja, okay, also Viber. Und was habt ihr da noch so für Kanäle, die ihr zur Kommunikation nutzt?
Teamintern oder jetzt in der internen Kommunikation allgemein?
Ich würde beides mal wissen wollen.
Beides, okay. Also teamintern ist es wirklich ganz, ganz viel Zoom und Viber. Alles, was wir nicht über Viber klären können, wird über einen Zoom-Call gemacht. Wir haben ein bisschen Teams mal probiert, aber tatsächlich ist es einfach meistens leichter, das doch schnell über das Smartphone zu machen. Klar gibt es auch eine Teams-App und so, aber das Viber, wenn man sowas im Unternehmen hat, einfach sehr, sehr praktisch. Wir haben auch in dieser Corona-Anfangszeit, wo wir alle ins Homeoffice gegangen sind, viele andere Kanäle ausprobiert, andere Messenger ausprobiert, andere Videoplattformen ausprobiert, aber sind eigentlich immer wieder bei Zoom und Viber gelandet. Und in der internen Kommunikation war es relativ ähnlich. Auch davor hatten wir eine ziemlich starke Präsenzkultur. Und auf einmal hieß es, zack, alle Offices zu, 20.000 Menschen nach Hause. Wie erreicht man die auf einmal? Wie stellt man sicher, dass jeder auch noch alles mitkriegt? Und da haben wir es recht ähnlich gemacht. Wir haben einfach viel ausprobiert. Wir haben in der Zeit 2 Mitarbeiter-Apps gelauncht. Wir haben einen Teams-Chat mit allen Mitarbeitern der Region gestartet. Wir haben Open-Zoom-Rooms den ganzen Tag gehabt. Wir haben ein Newsletter ausprobiert, das wirklich etliche Methoden ausprobiert und sind dann jetzt endlich gelandet bei einer Mischung aus Newsletter und Zoom-Angeboten wie Roundtables und größeren All-Hands-Meeting. Ich habe gemerkt, das ist so das eine so ein bisschen On-Demand, das andere so ein bisschen Live-Interaktion. Das geht eigentlich ganz gut.
Und zu welchen Anlässen nutzt ihr das jetzt? Also ich kann mir vorstellen, da gibt es dann so ja Wochen-Meetings oder Ähnliches. Oder wie viele Leute treffen sich da so in so einem Call? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also das kommt natürlich darauf an, wir haben die teaminternen Calls, wo wir zu 5, zu 6, zu 10 sind, größere Gruppen, dann wenn irgendwie größere Projekte sind. Die größten Calls, die wir haben, die früher einfach auch Meetings waren, nennt man Asakai, unser Morgenmeeting, die gibt es seit Rakuten gegründet wurde, also seit weit über 20 Jahren. Da nehmen einfach 20.000 Leute teil. Nicht live, nicht vor Ort. Tatsächlich vor Ort in Japan sind es auch ein paar Tausend, die in einem Stockwerk sitzen und das live anschauen, jeden Montag. Der Rest in Japan und in der Zeit zumindest streamt das dann am Arbeitsplatz oder es gibt kleinere Meetingräume. Dann wird das Ganze aufgearbeitet in Aufnahmen, in Stream-Formate, die wir dann wieder, wenn wir wach werden, nutzen und es dann zum Beispiel in Europa teilen oder dann USA in den USA. Unser Asakai in Europa sind so an die 1.000 Leute dabei, in Amerika sind es ein paar mehr, in APEC, also Indien und Asien, sind es auch nochmal ein paar 1.000 Leute, die das dann zeitverzögert anschauen, aber letztendlich sehen jeden Montag alle 20.000 Mitarbeiter den gleichen Content, zum Beispiel immer mit einer Rede von unserem CEO zu einem aktuellen Thema, immer mit Business-Präsentationen, immer mit Videos, die zu aktuellen Themen aufbearbeitet sind. Also da ist wirklich jede Woche auf dem gleichen Stand.
Okay, und das heißt also, dass dann solche Videos, die werden dann nachträglich auch noch aufbereitet, hast du jetzt gerade gesagt. Das heißt, da gibt es natürlich dann auch ein Riesenteam, was das dann letztendlich dann noch, fertig schneidet und ja zum Konsumieren fertigstellt. Gibt's dann da eine extra Plattform, wo ihr das dann alles on demand abrufbar macht oder wie läuft das technisch ab?
Genau, so kann man sich das vorstellen. Und das Team muss nicht nur deswegen sehr, sehr groß sein, sondern die Vorbereitung ist ja auch enorm. Also das Livestreaming am Tag selber, die verschiedenen Kameras, die Präsentationen rechtzeitig einsammeln von allen, was jeder, der mal Projektmanagement gemacht hat, weiß, dass es sehr herausfordernd oder ein Referat gehalten hat, weiß, dass das sehr herausfordernd sein kann. Dann natürlich technische Schwierigkeiten, ein großes IT-Team vor Ort, das sicherstellen muss, dass auch alles funktioniert. Und dann wird es genau, das wird aufbereitet in verschiedenen Formaten. Es gibt dann nur diese Rede von Miki einzeln. Es gibt das gesamte Format einzeln. Es gibt nur die einzelnen Bestandteile. Die werden dann online im Internet beispielsweise verteilt, von uns auch über den Newsletter verteilt und können dann jederzeit abgerufen werden.
Okay, also da sitzt ihr auch dann auf dem Intranet, auf einer Internetplattform, wo ihr Zugriff hat. Und
unter anderem, genau. Okay.
Asakai hast du gesagt.
Mhm.
Ist das Japanisch?
Das ist Japanisch. Ich möchte es jetzt nicht übersetzen, bevor ich es falsch übersetze. Aber man hat mir gesagt, es bedeutet eigentlich sowas wie Morgen-Meeting, Morgentreffen.
Das finde ich ja spannend. Also das heißt, du hast jetzt so ein paar Sachen erwähnt, auch wie so diese, also wie ein japanisches Unternehmen in die Welt rausgeht und aber auch so die Kultur dann mitbringt, ne, in die Kommunikation. Also was hast du gesagt, zum Beispiel hier die Kommunikation mit Stickern, solche Geschichten, aber auch viel über Apps und diese asynchronen Themen, die eher so auf dem Smartphone dann sind. Und jetzt das Asakai, ist das irgendwas, was alle japanischen Unternehmen so machen? Ist das so ein rituelles, traditionelles Ding in der japanischen Kultur oder betrifft das jetzt so Rakuten?
Also ich glaube, in der Form ist es schon sehr Rakuten-spezifisch, auch weil Rakuten per se ein sehr untypisches japanisches Unternehmen ist. In vielerlei Hinsicht, zum Beispiel hat unser Firmengründer in den USA studiert, hat da seine Idee von einer Firma mitgebracht. Also viele Sachen, die man oft als Vorurteile kennt gegenüber einem japanischen Unternehmen, Hierarchien und sowas, was ja wirklich in japanischen Unternehmen sehr, sehr eng gesehen wird. Selbst die Reihenfolge der Namen in der E-Mail, die man schreibt, das ist bei uns kein Thema. Aber natürlich arbeiten trotzdem bei uns ja einige tausend Japaner. Und die bringen natürlich ihre Kultur, ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen mit ein. Und da kommt dann sowas wie Sticker dann natürlich auch einfach mit her. Und einige Elemente hat man einfach beibehalten, wenn man gemerkt hat, das macht Sinn. Also ich glaube nicht, dass es sehr üblich ist, dass ein Unternehmen in der Größe jeden Montag eine CEO-Rede hat und die livestreamt zu allen Mitarbeitern. Ich glaube, das ist nicht besonders üblich. Aber es ist halt sehr, sehr hilfreich, weil so viel passiert, weil mit 70 Geschäftsbereichen, weil mit so vielen Standorten weltweit man halt sonst sehr schnell irgendwie die Verbindung verliert. Dementsprechend glaube ich, ist das jetzt nichts Traditionelles, sondern eher was Rakuten-Traditionelles.
Spürst du dann auch, dass das zum Beispiel diese Teile der Kultur dann auch digital bei deinen australischen Kollegen zum Beispiel ankommen?
Prinzipiell sind schon einige kulturelle Teile Teil der Unternehmensphilosophie. Da gibt es zum Beispiel den Begriff des Omotenashi. Das ist was sehr, sehr Japanisches. Und zwar könnte man es übersetzen als Gastfreundschaft, aber eigentlich ist es viel mehr. Es ist dem anderen schon ansehen, was er braucht und was er will und wie ich ihn zufriedenstellen kann. Also so der unbedingte Service-Gedanke. Und das ist was wir in unseren Services nach außen leben, zum Kunden hin leben, aber auch intern genauso handeln. Der Respekt, den man voreinander hat, dass man jetzt ein Meeting halt nicht zu einer Zeit macht, wo man weiß, da sind alle schon im Bett. Also so dieser gegenseitige Respekt und dass man ein bisschen auf sich achtet, das sind schon Teile aus der japanischen Kultur, die weltweit bei uns so zu beobachten sind. Also auch in den USA und Australien, mit Kollegen arbeitet.
Und die funktionieren dann auch digital?
Die funktionieren auch digital, weil die Teil des Projektmanagements und des Produktmanagements sind. Wenn ein neues Produkt gelauncht wird, ist das ein großer Bestandteil dessen. Wirklich sehr, sehr kundenfokussiert, sehr, sehr am Markt orientiert und teilweise, ja, also es steht halt einfach sehr, sehr weit oben in der Produkterschaffung und Kreation. Und damit, ja, es ist auch Teil der weltweiten Businessstrategie.
Ja, ich frage deshalb auch, weil wir alle gerade uns so ein bisschen rantasten. Ne? Wir waren ja jetzt alle in dieser Situation, komplett remote zu arbeiten. Ne? Davor haben schon Leute auch remote gearbeitet, die einen mehr, die anderen weniger. Aber wir haben jetzt alle so auch über die Breite der Gesellschaft mal die Erfahrung gemacht. Und dann merkst du halt Dinge, die einfacher funktionieren, Dinge, die irgendwie schwieriger gelingen. Und ein Punkt ist auch, was man halt gemerkt hat, so dieses... Ja, dieses Unkonventionelle oder so, einfach mal casual, man trifft sich an der Kaffeemaschine halt, ne, oder in der Küche kurz auf den Kaffee und regelt sozusagen im Vorbeigehen eigentlich Dinge, für die man dann umständlich ein Meeting finden müsste etc. Und das ist, also ich denke, viele Dinge funktionieren sehr, sehr gut, aber gerade das so, diese einfache Kommunikation zwischendrin, wie kann man sich auf einen Kaffee treffen, das aufs Digitale übertragen. Habt ihr dafür eine Lösung?
Wir haben uns einfach digital auf den Kaffee getroffen. Ja. Tatsächlich, ich war zum Beispiel jemand, der schon vorneweg sehr viel remote gearbeitet hat. Ich saß zwar hier physisch in einem akuten Office, habe aber mit den Leuten nicht allzu viel zu tun gehabt, außer natürlich das Zwischenmenschliche, aber ich habe mit ihnen nicht gearbeitet. Dementsprechend war ich schon immer Teil von einem Remote-Team mit Leuten auf der ganzen Welt. Und da hat Corona für mich wahnsinnig viel bewegt, weil auf einmal alle in der Situation waren und man auf einmal gemerkt hat, so genau sowas wie so ein Coffee Maker Chat, das fällt jetzt weg. Wie können wir damit umgehen? Und haben dann jetzt bloß für mein Team gesprochen, viele Wege auch geschaffen, das zu machen. Wir haben eine Viber-Gruppe eingerichtet, nur für Blödsinn. Die einfach nur für Blödsinn war. Die haben wir dann gestartet mit so Sachen wie, jeder teilt jetzt mal seinen Lieblingssong, als er 16 war. Um einfach irgendwie nicht geschäftsrelevante Gespräche loszutreten. Das war eine Möglichkeit, die hat Spaß gemacht und hat sich nochmal ein bisschen kennengelernt. Wir haben sogenannte Social Talks angefangen, dass wir alle 2 Wochen uns eine Stunde getroffen haben und über ein gesellschaftlich relevantes Thema gesprochen haben. Black Lives Matter war sowas beispielsweise. Gender Pay Gap. Also ganz verschiedene gesellschaftlich wichtige Themen. Und dann haben wir uns wirklich nur eine Stunde damit beschäftigt und haben darüber gequatscht. Und das hat so ein bisschen das Ganze ersetzen können. Es ersetzt nicht das, dass ich jemanden in der Früh in die Augen schaue und sage, hey, war eine kurze Nacht heute oder soll ich nachher Kaffee holen? Also das ersetzt es nicht. Ja. Ja. Ersetzt aber so ein bisschen den Austausch, den man dadurch hat und das voneinander lernen und von den verschiedenen Erfahrungen lernen, ersetzt das schon. Das Soziale, ganz schwierig. Wir haben Coffee Rooms gestartet, wo dann CEOs einfach 2 Stunden lang online sind. Man konnte reingehen, man konnte miteinander reden. Wurde nicht so angenommen, wie man sonst die 7, 8, 9 Leute einfach an der Kaffeemaschine stehen sieht. Also das wirklich online zu ersetzen, ist meiner Meinung nach wahnsinnig schwierig, vielleicht auch gar nicht sinnvoll und definitiv der Grund, warum ich heute und auch öfter mal jetzt bei euch sitze, weil das mir persönlich auch einfach enorm fehlt. Ich habe teammäßig mich wahnsinnig weiterentwickelt, das Team hat sich Remote-Arbeiten wirklich wahnsinnig weiterentwickelt, aber der Teil fehlt einfach.
Genau, jetzt sitzt du bei uns mit dem Büro und wir haben einen physischen Kontakt tatsächlich und das finden wir, also ging uns ja nicht anders, Flo, ne? Wir waren ja auch im Homeoffice gesessen und mir hat das immer sehr gefehlt und ich habe auch, natürlich war das für uns auch Neuland irgendwie erstmal oder was heißt Neuland, aber wir mussten uns da auch rantasten, dass man mit allen remote kommuniziert und nicht nur mit dem Kunden, der möglicherweise irgendwo halt regional woanders sitzt. Mhm. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, ist, das ist ja jetzt sehr, also du hast jetzt im Prinzip davon geredet, dass es jetzt zu 100% alles sehr digital ist, eure Kommunikation. Aber du hast doch von einer Zeit berichtet am Anfang vor Corona, beziehungsweise vor diesen ganzen Einschränkungen. Das heißt, du warst auf, sag ich mal, im Flugzeug gesessen, bist nach Japan geflogen, USA etc., nach London, wo auch immer hin in die Welt und hast da Leute getroffen, mit denen du zusammenarbeitest und hast dich warst du nicht nur einen Tag da, warst du eine Woche da wahrscheinlich oder noch länger möglicherweise und hast dann mit den Leuten tatsächlich dann da gearbeitet. Wie kann man da einen Unterschied feststellen? Also wenn das, ist das, oder anders gesagt, ist eine Kommunikation, wenn man vor Ort ist und mit den Leuten spricht, ist das eine andere, als wenn man jetzt zum Beispiel das alles nur remote macht? Ein Teil der Frage und ein anderer Teil wäre, wie ist das für Leute, die jetzt neu dazukommen bei Rakuten, die jetzt im Prinzip ein Onboarding auch digital machen oder ähnliches? Das heißt, die eigentlich den persönlichen Kontakt gar nicht haben. Wie kommen die da rein oder diese Luft zu atmen, diese Rakuten-Luft zu inhalieren, dass man einfach da ein Teil dieses Unternehmens werden kann?
Ich glaube, ich fange mit dem zweiten Teil der Frage an, weil der sehr, sehr spannend ist, weil wir selber im Team auch in der Zeit neue Leute bekommen haben, die ich noch nicht live getroffen habe. Ich habe sogar jemanden selber eingestellt, den ich zwar vorher schon mal getroffen hatte, aber sowohl das Bewerbungsgespräch als auch seitdem sie diese Stelle angesehen hat, habe ich sie nicht mehr in echt gesehen. Der große Unterschied zwischen diesen beiden Fällen ist, dass ich sie vorher schon mal gesehen habe. Also hatte man schon irgendwie diese Basis, man weiß, wie der andere tickt, wie der so drauf ist, wie der so einfach im Alltag ein bisschen ist und dadurch haben wir es, würde ich sagen, sehr, sehr leicht und haben auch sehr viele persönliche Gespräche über alle möglichen Themen. Das habe ich mit meinen Kollegen in Japan, die neu dazu gekommen sind, nicht so. Also das ist zum Beispiel was, da freue ich mich sehr drauf, die nächstes Jahr mal zu treffen und mal wirklich kennenzulernen, weil ich weiß, wie jemand arbeitet, aber wichtiger ist, ich muss wissen, wie derjenige ist und Verständnis für den haben und für seine Lebenssituation und alles, was ein Mensch ja mitbringt. Es ist aber eine Riesenherausforderung, weil in Japan ist es so, dass es nicht so viel darauf ankommt, was man studiert, sondern dass man studiert. Und dann geht man in ein Unternehmen und dann lernt man da eigentlich so seinen Job. Wir stellen jedes Jahr um die 500 Studenten neu an, frisch von der Uni. 500. Das ist jedes Mal, sind da zwei Stockwerke komplett gebucht, wo die dann wochenlang Trainings haben, alles gezeigt bekommen, rausfinden, wo sie dann hinkommen. Das ist eine Riesenmenge und das haben wir die letzten zwei Male digital gemacht. Komplett digital. Die Leute haben ihren Laptop geschickt bekommen, waren nie im Office und das war eine Riesenherausforderung, weil so viel, also ein Team zusammenzuhalten bei einem Switch zu Remote ist was anderes, als ein Team erstmal zusammenzubringen, ohne dass die sich jemals gesehen haben. Und jetzt haben wir das erste Mal wieder Leute dafür im Büro und merken, dass ja das andere eigentlich wirklich nur eine Notlösung war und gar keine volle Option sein kann. Das geht nicht. Und vielleicht zurückzukommen auf das davor. Das ist so eine typische Kommt-drauf-an-Frage. Also ich habe einen 3-jährigen Sohn. Ich freue mich, wenn ich nicht jeden Monat eine Woche weg bin. Das ist einfach nicht schön. Das ist einfach so. War vorher anders. Da hat man sich auch mal gefreut, mal irgendwie was von der Welt zu sehen und sowas. Das ist toll und das ist aufregend und Leute zu treffen und ganz andere kulturelle Hintergründe zu entdecken. Das ist super. Jetzt ist es hin und wieder nett, aber ich brauche es auch in dem Ausmaße nicht und habe über die Zeit gemerkt, dass es auch in dem Ausmaß nicht nötig ist. Mhm. Es gibt Sachen, die sind sehr, sehr wichtig. Journalistenkontakte aufbauen auf Messen. Ganz schwierig. Wie soll ich das machen? Soll ich einfach einen Zoom-Link verschicken und hoffen, dass sich jemand einlädt? So gehe ich halt hin, sage Hallo und man spricht und man baut eine Beziehung auf. Andere Sachen, wo man einfach nur da war, um zu gucken, dass alles passt. Einfach damit halt auch jemand von PR mit dabei ist und letztendlich sitzt man 3 Tage irgendwo in Barcelona im Hotelzimmer, fliegt wieder nach Hause, hat gar nichts vor Ort gemacht. Also es kommt wirklich drauf an, aber ich würde sagen, Minimum der Hälfte, die Hälfte der Reisen waren vielleicht unnötig und ich hoffe auch ein bisschen, dass es bleiben, ehrlich gesagt.
Gut, es ist ja auch so ein Trend, ne? Also ich meine, Stichwort Nachhaltigkeit, CO2, Fußabdruck etc., das spielt ja da alles mit rein und es macht ja auch alles Sinn. Und ich glaube, dass das sehr viele jetzt als Neudenkanstoß mitgenommen haben, dass sie da eben weniger ins Flugzeug steigen, halt so wie so ein Automatismus und dann irgendwo hinchatten für einen Tag und wieder zurückchatten und halt unfassbar viel Schmutz in die Luft blasen für, ja, sage ich mal, ein Thema, was vielleicht jetzt gar nicht so wichtig ist.
Ne? Genau, einfach weil man es halt immer schon so gemacht hat. Dasselbe auch mit Messen. Also natürlich haben viele Messen richtig Probleme gehabt in der Zeit. Also gerade sowas wie zum Beispiel Mobile World Congress in Barcelona, da bringen ja die Leute, die da kommen, einfach etliche Millionen an Steuergeldern mit, die in Hotels übernachten, die Taxis mitbringen. Ich glaube, Huawei hat letztes Mal irgendwie 800 Taxis mitgebracht, um da die Leute hinher zu kutschieren. Also da ist richtig viel los und das ist für die gesamte Wirtschaft dieser Stadt ein essentielles Standbein. Aber trotzdem haben es alle Events irgendwie hingekriegt, waren teilweise sogar attraktiver, meiner Meinung nach. Und als jemand, der auch eigene Events veranstaltet, wir haben zum Beispiel Speaker vor Ort gehabt oder Teil als Event gehabt, die hätten wir niemals zu einem Live-Event bekommen. Das wäre gar nicht gegangen. Oder wir können auch an Events teilnehmen, an denen wir sonst nicht teilnehmen könnten, wenn sie nicht remote wären. Also auch das hat jetzt so seine Pros und Cons. Und ich glaube auch, diese Eventkultur wird nicht in diesem gigantischen Ausmaße von hunderttausenden Leuten, die dafür um die Welt fliegen, glaube ich, wird so jetzt nicht mehr kommen.
Ihr hattet jetzt erst ein Event, oder?
Mhm, genau. Ja, wir hatten letzte Woche unser Rakuten Optimism. Das ist eine unserer Eventreihen. Wir haben ein paar kleinere Expos, die man auch aus Deutschland noch kennt, die dann sehr, sehr ja business-spezifisch sind, E-Commerce beispielsweise. Rakuten Optimism ist eine große Business-Konferenz. Da wollen wir sowas aufbauen wie vielleicht die Dreamforce bei Salesforce. Das könnte so ein großes Role Model für uns sein. Das haben wir schon so ein paar Jahren gemacht, in auch kleinerem Maße. Letztes Jahr nicht. Haben uns auch entschieden, dann keine Remote-Veranstaltung zu machen letztes Jahr, einfach weil alles auf diese physische Veranstaltung ausgelegt war und es war dann für uns intern nicht so schnell möglich, das komplett über den Haufen zu werfen. Dieses Jahr haben wir von vornherein virtuell geplant und haben das dann auch virtuell durchgezogen. Das heißt, wir hatten ein Studio in Japan mit ein paar ausgewählten Leuten vor Ort, der Rest entweder remote eingewählt oder auch teilweise natürlich vorher schon aufgezeichnet. Und dadurch, dass das so flexibel war, konnten wir Speaker wie den CEO von Intel, den CEO von Zoom, CEO von Accenture, solche Leute zu uns bringen, die hätten wir wahrscheinlich nicht zu einem lokalen Event in Japan bekommen. Nicht alle zum gleichen Zeitpunkt. Sehr, sehr schwierig. Und dasselbe auch bei den Nutzerzahlen. Das Coole ist, einerseits ist es für jeden von zu Hause aus abrufbar. Wir hatten knapp 100.000 Leute, die sich das angeschaut haben, also das ist eine Riesenzahl. Das als Event zu veranstalten, schier unmöglich. Und gleichzeitig ist das Ganze ja für immer online. Also jeder kann sich das ja immer noch anschauen. Also ich bin sehr gespannt, wie sich die Zahlen da auch noch entwickeln. In dem Fall hatte das für uns eigentlich nur Vorteile.
Und jetzt hast du einfach so gesagt, ja, der CEO von Intel ist da zu euch mit reingekommen. Wie? Aber der sitzt jetzt nicht am Schreibtisch so vom Laptop oder wie kommt er dann zu euch rein?
In dem Fall, der hat ein eigenes Studio. Also die großen Firmen haben auch mittlerweile für solche Themen eigene Studios, weil das auch für die ja gang und gäbe ist. Der spricht ja jetzt auch wahrscheinlich, keine Ahnung, beim Web Summit und anderen Veranstaltungen vielleicht noch remote. Die haben sich ein bisschen drauf eingeschossen. Aber viele haben genau das gemacht. Die saßen mit ihrem Laptop oder mit dem Handy gefilmt oder auch dann vielleicht irgendwie ein Mikrofon hingeschickt und aufgenommen dann da. Und ich glaube, das ist man so ein bisschen gewohnt mittlerweile durch Zoom und sowas. Vielleicht hat man nicht mehr diesen Anspruch, dass man ein hochpoliertes, 10-mal geshootetes, mit 20 Takes geschnittenes Video hat, sondern man will es ja trotzdem authentisch haben und live haben. Und das kriegt man dadurch eigentlich ganz gut vermittelt.
Da wird so ein CEO dann auch ein bisschen nahbarer, oder? Kann ich mir vorstellen, wenn der nicht in so einem, also gut, wenn der in seinem Studio steht, ne, dann ist es schon alles so poliert, aber wenn der halt einfach so mit seinem Handy sich so filmt.
Total. Und auch in den Calls, die man vorher hat, weil sonst war das so, man hat, unser PR-Team hat dann mit dem PR-Team kommuniziert, dann hat man sich vielleicht in Barcelona mal getroffen, hat kurz gesehen, ah, so sieht der aus. Dann haben die beiden CEOs Shake Hands gemacht, sind auf die Bühne gegangen, sind wieder ihrer Wege gegangen. Da hatte man teilweise gar keinen Kontakt. Jetzt ist das so, dass wir halt teilweise mit denen direkt einfach telefonieren, denen das Briefing geben, mit denen die Fragen durchgehen, das vorbesprechen. Also wir sind an den Leuten näher dran, was es uns ja wieder ermöglicht, Fragestellungen, Q&As für Fireside-Chats einfach ja viel mehr zuzuschneiden, viel interessanter zu machen letztendlich für die Zuhörer, als wenn man irgendwie über drei Ecken miteinander spricht. Also eigentlich für uns besser und einfacher.
Jetzt hast du gerade eine unfassbare Zahl genannt von 100.000 Teilnehmern. Also wenn wir jetzt bei uns, sage ich mal, ein Teams-Meeting machen, also ich weiß gar nicht, was da die höchste Zahl war an Teilnehmern, vielleicht, weiß ich nicht, 20 oder so, 30 möglicherweise. Also dann ist aber auch schon Ende Gelände und ich finde das aber auch natürlich unfassbar anstrengend letztendlich. Nein, mein Gut, es wird nicht jeder was beitragen, viele konsumieren nur. Aber was mich da jetzt interessieren würde, wie gibt es da technische Probleme oder was macht ihr, wenn es da technische Probleme gibt? Ich kann mir das so schwer vorstellen, dass da 100.000 Leute teilnehmen.
Also teilnehmen in dem Sinne ist es natürlich kein Zoom-Call mit 100.000 Leuten, wo jeder was sagen könnte. So in dem Fall haben wir das über YouTube gestreamt.
Ah, okay.
Was einfach auf sowas ausgelegt ist. Also, oder ansonsten hätte man halt Twitch. Es gibt ja mittlerweile Tools, die nicht mehr teuer sind, die sowas locker hinbringen. Gleichzeitig ist aber natürlich ein riesen Produktionsaufwand dahinter. Also in diesem Studio, ich weiß nicht, wie viele 100 Leute an diesem Event gearbeitet haben und auch an dem Tag selber, wie Kameraleute, Tontechniker. Man hat ja im Prinzip, sobald auch nur einer auf der Bühne steht, den gleichen Aufwand, egal wie viele Leute zuschauen. Deswegen muss man sich das wirklich vorstellen, wie diese Bühne, wie sie halt bei einem Mobile World Congress aussieht, mit exakt der Technik dahinter, bloß dass halt da, wo sonst die Leute sitzen, halt einfach ein Server steht. Dementsprechend technisch genauso aufwendig und mit genauso vielen Herausforderungen und mit genauso vielen potenziellen Fehlerquellen. Das Ganze dann auch noch simultan in Japanisch und Englisch, was auch noch passieren muss, weil viel halt in Japanisch tatsächlich dann auf der Bühne stattfindet oder auf Englisch, aber in Japan halt hauptsächlich angesehen wird. Nö, ist genauso herausfordernd. Ist einfach riesig groß, teuer, viel. Und wir sind alle froh, dass es jetzt gut über die Bühne gegangen ist.
Und ist es dann auch tatsächlich so, wie es dann auch in Präsenz ablaufen würde, sage ich mal, dass man halt einem Vortrag zuhört und dann im Anschluss Fragen stellt? Oder läuft es digital möglicherweise anders, dass man sogar simultan irgendwie Fragen beisteuern kann, die dann live beantwortet werden möglicherweise oder im Vortrag vielleicht eingeflochten werden? Kann man sich das irgendwie so vorstellen? Oder läuft es dann eher so ab wie herkömmlich sozusagen?
Es ist schon ein bisschen full-on, auch dadurch, dass wir einige dieser Sessions vorher aufzeichnen müssen. Mhm. Das heißt, die haben wir dann gestreamt, die wurden aber halt 3, 4, 5 Tage vorher aufgenommen. Da ist es natürlich schwierig. Aber dadurch, dass wir eben diese Sessions direkt mit den Speakern haben und da wirklich viel sprechen, können wir sowas natürlich mit einarbeiten. Und gerade jetzt die unser CEO selber moderiert hat, was bei den großen anderen CEOs auch der Fall war, haben wir uns mit dem hingesetzt, haben Fragen aus den Teams mit eingebracht und haben darüber versucht, viel abzudecken. Ansonsten ist das, glaube ich, in der Größenordnung dann doch wieder recht ähnlich wie ein Vor-Ort-Event. Wir haben kleinere Sessions, wir haben auch intern viel Roundtables, die sind viel interaktiver, auch im Asakai mit den 20.000 Leuten hat jede Woche jeder eine Chance, Miki persönlich was zu fragen, zu sagen, raise hand, steht auf, fragt Miki was, er antwortet live. Das geht schon, aber ab einer gewissen Größe und einem gewissen Format ist es dann doch schwierig.
Und kann man das so sagen, dass du da auch so als Moderator auftrittst oder ist das gar nicht deine Aufgabe oder braucht sowas auch gar nicht, sowas Moderierendes während so einer Veranstaltung, dass man wie bei einer Fernseh-Talkshow, sage ich jetzt mal, dass man eben dann auch sagt, so das Wort erteile ich so demjenigen oder derjenigen oder wie?
Also unbedingt. Also in Japan jetzt bei dem speziellen Event letzte Woche habe ich das nicht gemacht. Das war zu japanischer Zeit, hauptsächlich auf Japanisch. Da haben wir einfach professionelle Moderatoren engagiert. Aber zum Beispiel für das Asakai in Europa oder auch für solche Roundtables mache ich mit einem kleinen Team das. Wir wechseln uns so ein bisschen ab in der Moderation, weil das wirklich notwendig ist. Weil du hast ja nur eine gewisse Zeit. Du willst auch nicht am Montagmorgen die Leute 1,5 Stunden lang mit Excel-Charts langweilen, sondern da gibt es strikte Zeitvorgaben. Auf die achten wir dann. Wir sorgen ein bisschen für die Übergänge. Seit wir alle remote sind, machen wir auch noch eine kleine Stretch-Session. Das heißt, jeder von uns Moderatoren überlegt sich noch eine kleine Übung und macht die dann live vor. Und alle dürfen dann schön mitmachen und ein bisschen was für ihren Nacken tun, was auch immer sehr, sehr gut ankommt. Wir haben jetzt auch Formate während dieser Zeit eingeführt wie eine Talentshow, wo Leute live Musik machen, Comedy, Stand-up, alles mögliche. Und das muss ja auch moderiert werden. Letztendlich geht es ja nicht nur darum, dass wir die eine halbe Stunde lang mit Infos vollknallen, da kann ich auch Newsletter schicken, sondern die Leute in der Früh abzuholen. Am Montag in der Früh dafür zu sorgen, dass jeder sagt, Gott, Rakuten, bin wieder da, Wochenende war cool, los geht's, ich fühle mich abgeholt, ich fühle mich unterhalten, ich fühle mich irgendwie verbunden. Und das geht ja nicht nur über Infos, sondern das geht ja hauptsächlich über das Menschliche. Und das ohne Moderation ist eigentlich nicht vorstellbar.
Und ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, diese Entertainer-Qualitäten, die hast du dir einfach erarbeitet oder war das, was, bist du einfach so ein Typ, der halt so kommunikativ ist und da mit den Leuten gerne?
Nee, das stand absolut immer dazu.
ein Must-Have.
Ja, muss ich gern auch mal zum Clown machen. Nein, so schlimm ist es nicht. Es ist wirklich was, wo man reinwächst. Ich habe eigentlich in der externen Kommunikation angefangen, klassische Medienarbeit. Da ist man den Smalltalk auf der Messe und mit Journalisten gewohnt. Das ist so das tägliche Brot. Das hat sich sehr, sehr stark verändert zu digitaler Kommunikation, Blogging, solchen Themen. Und dann kam jetzt eben durch Corona die interne Kommunikation in meinem Verantwortungsbereich dazu. Und dann habe ich es halt einfach gemacht. Dann habe ich mich einfach mal hingestellt, habe mir angeschaut, wie das andere machen, habe es ausprobiert, hole regelmäßig Feedback ein, hoffe da auch besser zu werden. Im Team haben wir auch schon Schulungen zu dem Thema dann weitergegeben, weil es wirklich wichtig ist, wenn du die Leute in den ersten 5 Minuten nicht einigermaßen abholst, dann sind sie die nächste halbe Stunde vielleicht online, aber halt nicht dabei.
Ich glaube, das Problem hatten ganz viele Lehrer, weil, also ja, gut, brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Kleiner Scherz am Rande.
Ein Kelch, der an uns vorübergegangen ist, weil unsere Kinder noch zu jung sind, aber was man da so hört.
Ja, ja, ich komme aus einer reinen Lehrerfamilie tatsächlich. Also ich habe es links und rechts bei meiner Schwester, bei meiner Mutter, bei allen mitbekommen und einfach gesehen, dass es ähnlich wie bei uns. Die Vorstellung ist immer recht sympathisch zu sagen, oh, Homeoffice, ja, dann schick mal die Leute halt mit dem Laptop heim, dann müssen sie nicht in die Arbeit fahren, sparen sich Zeit, kriegen die schon hin. Der Aufwand ist genauso groß, wie wenn ich ein funktionierendes Team vor Ort aufbauen will. In der Klasse genauso. Ich kann auch nicht einfach sagen, ich mache meinen Laptop auf und dann mache ich meine Stunde und dann war es das. Also was meine Mutter und meine Schwester auch einzeln mit Schülern nachtelefoniert haben, Sachen, die man sonst halt nach dem Unterricht bespricht, genau das Gleiche im Büro halt auch. Alles das, was halt außerhalb der offiziellen Meetings verloren geht, muss man ja irgendwie ersetzen. Es funktioniert, aber es ist halt wahnsinnig viel Arbeit.
Ja, wir waren ja jetzt bei dir und bei deiner Arbeit bei Rakuten, also ein internationales Unternehmen ist. Ihr seid wahnsinnig groß. Ihr habt in dem Bereich schon viel, viel experimentiert und seid erfolgreich. Ihr führt Veranstaltungen durch mit 200.000 Leuten oder Zuschauern. Ne? Also 100.000 Zuschauer waren es, glaube ich. Genau, nur wir versuchen ja in dem Gespräch auch immer zu gucken, was kann ich jetzt mit meinem vielleicht etwas kleineren Unternehmen davon lernen halt, ne? Oder als Mittelständler, von eurer Erfahrung einfach.
Ja, was kann ich davon lernen? Vielleicht kann man es runterbrechen in ein paar so Sachen, die jetzt einfach da sind und mit denen man halt einfach umgehen muss. Wir haben das Glück, wir sind ein digitales Unternehmen, wir sind in der Internet.com-Zeit gegründet. Jedes Produkt, das wir haben, ist digital. Wir waren immer darauf ausgelegt. Eine Digitalisierung findet trotzdem bei uns statt, wie man ja gerade rausgehört hat. Also da ist kein Unternehmen einfach, glaube ich, extrem gut vorbereitet gewesen. Aber so ein paar Sachen muss man sich realisieren. Ich glaube, ganz viel hat man jetzt diese Diskussion zum Thema Hybrid, Leute im Office, Leute zu Hause, Remote Work, wie kommunizieren wir mit denen? Das wird so viel diskutiert gerade, dass man oftmals so ein bisschen aus den Augen verliert, dass das Ganze eigentlich schon entschieden ist. Und wer hat es entschieden? Die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben entschieden, wir wollen nicht mehr zu 100% in ein Office-Setup zurück. Das ist halt so. Und ich glaube, das muss man als Unternehmen manchmal realisieren, wenn man da überlegt, was man für ein Modell sich da raussucht. Weil wenn man sich das Falsche raussucht, dann gehen die Leute halt. Das ist heute nicht mehr so groß und nicht mehr so schwierig. Ich muss nicht mehr meine Familie einpacken, in eine andere Stadt ziehen. Ich klappe meinen Rakuten-Laptop zu und klappe einen Medienreaktor-Laptop auf beispielsweise. Also der Aufwand ist sehr, sehr klein, dadurch, dass viele Unternehmen das halt in einer gewissen Weise schon verstanden haben und anbieten. So, das ist jetzt einfach mal der Status quo. Das wird mehr werden, das wird mit den Generationen nach uns noch mehr werden. Da muss ich mich drauf einstellen. Das ist aber überhaupt nichts Schlimmes. Und erst recht als Mittelständler. Ich meine, ihr wisst ja auch, wie schwer es ist, Talente hier vor Ort zu finden. Das ist nicht leicht in einer mittelgroßen Stadt wie Bamberg beispielsweise. Ja, aber was, wenn das eigentlich überhaupt keine Rolle spielt? Wenn jetzt euer neuer Full-Stack-Developer halt in Bremen sitzt, ist völlig wurscht. Mhm. Ist völlig egal. Also ihr als mittelständische Agentur, sage ich jetzt mal, habt ja einen riesen Vorteil und könnt aus einem ganz großen Pool schöpfen und könnt überall in Deutschland oder auf der Welt Entwickler ranholen. Wenn Englisch keine Hürde ist, dann kann der ja auch in Indien sitzen. Ist ja wirklich völlig egal. Und das ist was für einen Mittelständler eine enorme Chance hat. Aber, und da komme ich zurück zu dem Bereich Investment, nicht erwarten, dass ich die Leute mit dem Laptop nach Hause schicke und das funktioniert. Das mache ich ja hier auch nicht. Ich stelle ja hier auch nicht über Computer hin und es funktioniert. Nee, ihr macht ja Team-Events, ihr müsst in ergonomische Arbeitsplätze investieren, in eine Location, die den Leuten gefällt, wo man sich wohlfühlt, wo man ankommt, das Team zusammenstellen, sodass es in das Setup passt, die Leute auch mal wohin checken, Bootcamps machen, solche Sachen. Man muss ja viel investieren in ein Vor-Ort-Team und genauso viel muss man in ein Remote-Team investieren. Digitale Kommunikation, welches Format suche ich mir raus, was kostet das Format, wie häufig mache ich das, wie hole ich die Leute ab, wie kriege ich sie erstmal ran, wird nicht viel günstiger sein. Aber die Chancen sind halt größer.
Da steckt jetzt auch wieder dieser Beziehungsaufbau drin, ne, den wir vorhin hatten. Also das merken wir auch, dass also du bist remote flexibler, teilweise auch näher an den Leuten vielleicht dran, und die du auch sonst nicht rangekommen wärst. Aber der Beziehungsaufbau ist dann halt, da muss man, glaube ich, investieren.
Und das machen ja auch viele Unternehmen. Also war das Dropbox? Ich glaube, es war Dropbox und viele andere, die gesagt haben, wir halten unsere Offices, aber ihr kommt hier nicht mehr zum Arbeiten her. Wir werden keine Tische mehr haben mit Computern und da sitzen Leute und da arbeiten die. Sondern hier wird Kickoff gemacht, hier wird Brainstorming gemacht, hier wird, okay, wir haben irgendwie Ressourcen übrig, wo steuern wir hin? Okay, wir fahren in eine Richtung irgendwie falsch, was machen wir neu? Wir kommen zusammen, wenn es sinnvoll ist, zusammenzukommen. Wenn wir alle nur nebeneinander setzen und arbeiten, ja, die Leute freuen sich, dass sie sich sehen und einen Kaffee zusammen trinken, aber dem Unternehmen per se bringt es nichts. Also ich glaube, es wird zu einer sinnvollen Präsenzkultur einfach kommen. Und klar, wenn ich Onboarding von neuen Leuten habe, ist das sinnvolle Präsenzkultur. Dann lade ich alle ein, mache mit denen eine Woche was, sorgt dafür, dass sich jeder austauscht, dass man wirklich sich auch als Mensch kennenlernt und dann kann ich darauf aufbauen. Also es ist weniger ein, ich bin überhaupt nicht gegen Präsenz, ich bin für sinnvolle Präsenz. Und die schaut für mich halt nicht nach Leuten, die einfach nebeneinander Kopfhörer haben und Tastaturen hacken aus, sondern ich glaube, das kann mehr und das kann jedes Unternehmen. Da muss auch kein Mittelständler davor Angst haben, weil Räumlichkeiten sind da, Ideen sind da, es machen so viele, bisschen nach links und rechts gucken. Und dann auf einer sinnvollen Präsenzkultur darauf aufbauend eine Mischung aus Hybrid und digitaler Kommunikation. Super.
Das war unglaublich spannend, dir zuzuhören und einfach auch dieses Volumen, was ihr da stemmt und was ihr da macht jeden Tag, einfach mal so mitzubekommen. Und ich glaube, dass man sich da jetzt einiges von ableiten kann, auch wenn man mit, sage ich mal, nur 20 Leuten kommunizieren möchte digital, weil auch das muss sinnvoll strukturiert sein, wie du gerade gesagt hast. Raphael, vielen Dank für deine Informationen, war super spannend. Ich denke, da kann man einiges von mitnehmen.
Vielen Dank dir.
Danke euch. Also es war ein tolles Gespräch. Das hat ja nicht erst mit dem Go-Live der Mikros angefangen, sondern das hat ja schon weit vorher angefangen. Und ich gehe davon aus, dass es auch danach noch weitergeht. Und da freue ich mich drauf. Und das ist für mich als Abschluss vielleicht gesehen genau sinnvolle Präsenzkultur, auf die ich mich richtig, richtig freue.
Super. Dann freuen wir uns, dass wir dich hier bei uns einmal als Coworker haben und jetzt natürlich in unserem Podcast. Und ja, sagen Dankeschön, Raphael Tirschmann.
Und euch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann bei Recharge. Ciao.
Ciao.